Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Der Podcast vom 36C3 in Leipzig.
Mit Peter Welchering und ins Kongressstudio des Deutschlandfunks gekommen ist Ingo Dachwitz. Ingo Dachwitz, Sie haben sehr lange über die Frage gearbeitet, wie stark dürfen denn beispielsweise wissenschaftliche Institutionen, Universitäten, auch Journalisten gefördert werden. Und nun haben wir ja den ganz aktuellen Fall an der Technischen Universität München. Da gibt es ein Institut für digitale Ethik. Finanziert wird es von Facebook. Wie sind denn dann entsprechende Einschätzungen dieses Instituts, wenn es beispielsweise um die ethische Einschätzung des Gebarens von großen Datenkonzernen geht, zu bewerten nach Ihrem Dafürhalten?
Na, also wenn man sich anguckt, welche Projekte bislang angelaufen sind an dem Institut, dann sind es genau solche Fragen, die dann natürlich nicht thematisiert werden. Also die eigene Rolle, die beispielsweise Facebook spielt, ethisch zu beleuchten, spielt da keine Rolle, sondern da geht es dann eher irgendwie so um Medizinethik und künstliche Intelligenz in der Medizin oder selbstfahrende Autos. Also Fragen, die Facebooks Geschäftsgebaren im Wesentlichen gar nicht berühren. Und das ist natürlich tatsächlich auch eines der Probleme, die wir sehen.
Sie haben ja darauf hingewiesen, da müsste eigentlich dann auch solch ein Institut offenlegen, wie es denn genauer finanziert wird. Die haben ja relativ wenig zunächst herausgetan und das, was dann kam, war so Salamitaktik, also zunächst die Gesamtsumme. Später stellte sich dann raus, es wird Jahr für Jahr bezahlt. Das hat auch hier auf dem Kongress in Diskussionen ja zu Kritik geführt. Warum ist denn die jährliche Zahlung schlimmer als eine Gesamtzahlung?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass eben es als Schenkung von Facebook firmiert und es hieß immer, die geben halt 7,5 Millionen Euro für die nächsten 5 Jahre oder so und da sind keine Abhängigkeiten und keine weiteren Bedingungen. Und jetzt stellt sich eben heraus, durch die Veröffentlichung unter anderem, wir haben es eben veröffentlicht, dieses Papier, in dem Facebook die Bedingungen der Schenkung diktiert, stellt sich eben heraus, naja gut, okay, es geht eben nicht um die einmalige Schenkung, sondern eben um 1,5 Millionen Euro im Jahr. Und das hat dann natürlich folgen. Facebook behält sich vor, die Zahlung auch wieder einzustellen und das haben natürlich Forscherinnen und Forscher, müssen sie das ja im Kopf haben, wenn sie in den Folgejahren dann auch wieder die 1,5 Millionen Euro erhalten wollen, die notwendig sind, um die Projekte auch zu Ende zu führen. Das heißt also, es ist wirklich eine ganz andere Situation, als wenn es einmal das Geld gäbe und dann kann das Institut damit wirtschaften, wie es möchte. Zwar diktiert Facebook keine inhaltlichen Vorgaben, aber die Schere ist natürlich immer im Kopf, wenn dieses Damoklesschwert des Mittelentzugs eigentlich immer über der Forschung schwebt. Wie frei können dann die Forscherinnen sein?
Nun finanzieren sich ja relativ viele Universitätsinstitute, nicht überwiegend, aber immerhin zu gewissen Teilen doch auch von Drittmitteln. Dürfen wir den Forschern und den Wissenschaftlern nicht zutrauen, dass sie da ausreichend differenzieren zwischen diesen Drittmitteln, die gegeben werden, aber dann eben auch ihrer Forschung, die natürlich unbeeinflusst bleiben muss?
Naja, tatsächlich ist die grundsätzliche Rolle der Drittmittelförderung, also wenn sie von Unternehmen kommt, ja schon eine kritische, gerade wenn es vor allen Dingen eine inhaltliche Überschneidung gibt. Also wir müssen nur ans 20. Jahrhundert denken, die sozusagen die Forschung, die von Tabakkonzernen finanziert wurde zu den Gesundheitsrisiken des Rauchens oder von Zigaretten. Ganz so krass ist der Fall hier natürlich nicht, aber sobald es eine inhaltliche Überschneidung gibt, stellt sich die Frage der Unabhängigkeit und dann ist das Mindeste, was eben gewährleistet sein muss, die absolute Transparenz. Und dann kann man nicht sagen, dann, wenn Facebook die Schenkung verkündet, na wieso, es ist ja überhaupt kein Problem, es gibt überhaupt null Bedingungen. Und dann später, wenn Journalisten an die Dokumente kommen, dann eben kommt heraus, na ja gut, okay, wir bekommen halt doch, es gibt halt doch eben Bedingungen. Unter anderem gibt es ja auch die Bedingung, dass der Gründungsdirektor, der die Mittel eingeworben hat, dabei bleiben muss, beziehungsweise wenn es da eine Änderung geben soll, behält sich Facebook auch vor, dass es genehmigt werden muss.
Kann man da sagen, dass Facebook auf diese Weise auch ein Stückchen ja, Personalpolitik in der Forschung oder zumindest Personalpolitik einer Universität macht?
Naja, also der Fairness halber muss man sagen, der Institutsleiter hatte seinen Lehrstuhl. Ist kein Stiftungslehrstuhl, aber natürlich werden da Stellen mit geschaffen und ja, man muss sich sozusagen die Perspektive mal weiten und auf die nächsten Jahre gucken. Also wenn das mehr und mehr Einzug hält, was ja eben der Fall ist, dann droht irgendwann die Gefahr, dass man sagt, na gut, okay, dann ist die staatliche Finanzierung ja vielleicht nicht mehr so wichtig und dann kommen wir erst recht in eine kritische Situation, wenn es eben Abhängigkeiten dann wirklich entstehen an der Stelle. Und wir können eben feststellen, dass es bei Facebook und Google, großen Datenkonzernen, eben eine richtige strategische Initiative ist, dahin zu gehen. Nicht nur Universitäten oder Forschung an Universitäten, sondern eben auch tatsächlich Medien mit Geld zu unterstützen und zu finanzieren und so irgendwie ja, eine Form der Scheckbuchdiplomatie irgendwie zu betreiben mit den Institutionen, den gesellschaftlichen, die ihnen eigentlich auf die Finger schauen sollen.
Ja, da gibt es ja aber auch die Einschätzung, naja, also die haben den Medien einiges an Geld, an Einnahmen weggenommen und jetzt geben sie durch solche Initiativen wie die Google News Initiative oder Facebook mit seinen Initiativen halt ein bisschen Geld zurück und machen unter Umständen eben Journalisten auch zukunftsfest.
Ja, das findet, nur das Problem ist ja, das findet überhaupt nicht auf Augenhöhe dann statt. Also ja, also dann würde ich sagen, sollen die Konzerne lieber vernünftig Steuern zahlen und ihr Geschäftsmodell demokratisch einhegen lassen, anstatt ja, die Gewinne einzufahren und dann einfach so ein bisschen Almosen zu geben. Und das ist ja wirklich, also wenn wir auf den Journalismus gucken, ist es inzwischen wirklich ja richtig sehr breit gefächert. Also da gibt es Fortbildungen für Journalisten, die irgendwie an digitalen Tools und mit digitalen Werkzeugen fortgebildet werden. Es gibt Veranstaltungen, also Journalismuskonferenzen, die von Facebook und Google finanziert werden. Es gibt Forschungsinstitute wie das Reuters-Institut zur Journalismusforschung, die finanziert werden von Google. Und dann gibt es eben ja, die speziellen Förderprogramme. Bei Google ist es eben die Digital News Initiative oder inzwischen Google News Initiative, 150 Millionen Euro für Medienorganisationen in Europa in den letzten 3 Jahren, um dort Innovationsprojekte voranzutreiben. Das heißt also, auf ganz breiter Ebene wird da letztendlich versucht, irgendwie einen Schulterschluss oder eine Partnerschaft zu schaffen. Und ja, das strategische Ziel dahinter ist eben, so sehen wir es bei Facebook einerseits, aber eben auch bei Google an der Stelle, ja, von einem Berichterstattungsobjekt, das eben kritisch beleuchtet wird, eigentlich zu so einer Art Partner zu werden. Ja.
Ja. Welche Abhängigkeit kann denn geschaffen werden, wenn beispielsweise ein Journalist sich fit machen lässt von einem Mitarbeiter von Facebook oder Google in Sachen digitaler Recherche?
Naja, es ist so ein bisschen, es ist auf jeden Fall komplexer als das sozusagen man vorgeschrieben bekommt, welche Artikel geschrieben werden oder welche nicht geschrieben werden. Aber natürlich ist so die Schwierigkeit, wir bekommen ja nicht mit, wir können nicht zählen, welche Artikel nicht geschrieben worden sind. Und wenn ich jetzt beispielsweise als Journalist bei Facebook oder bei Google irgendwie auf Fortbildung gehe und da auch Leute von den Konzernen kennenlerne, vielleicht auch eine persönliche Bindung dann irgendwie aufbaue, dann frage ich mich das vielleicht zweimal, ob ich dann wirklich kritisch Bericht erstatte an der Stelle. Und natürlich gibt es auch noch diese subtile Form, also die Art und Weise, wenn wir anfangen, Journalismus zu denken, nur in den Tools und den Werkzeugen, die diese Konzerne bereitstellen, dann bedingt das natürlich auch programmiert quasi eine bestimmte Form des Journalismus oder bringt diese mit sich. Und ja, von daher ist es auch da eine ungesunde Nähe.
Aber müssen wir da nicht auch unterscheiden, also zwischen einem Journalisten, der mal so ein- oder zweitages Fortbildungsseminar macht und einem Journalisten, der beispielsweise eine einjährige Fortbildung macht? Also ist der eine nicht doch dann ein Stückchen vielleicht anfälliger für Abhängigkeit als der andere und geht unter Umständen das eine noch das andere nicht?
Ich würde sagen, klar, kann man da differenzieren und gibt es auch Unterschiede. Also es gibt ja auch Journalisten, die irgendwie Google Fellowships bekommen, die dann irgendwie einen Einsatz bezahlt bekommen, irgendwie für ein halbes Jahr bei einer Medienorganisation. Das ist sicherlich was anderes, als wenn ich mal einen Tag auf eine Fortbildung gehe und mich mit irgendwie tatsächlich ja irgendwie Werkzeugen, die vielleicht ja für meine journalistische Arbeit auch sinnvoll sein können oder nützlich sein können, mich fortbilden lasse. Gleichzeitig kommen wir aber, glaube ich, führt das eher in eine schwierige Situation, wenn wir dann anfangen, wo will man da die Grenze ziehen eigentlich? Also ab 2 Tagen, ab 3 Tagen, die Reaktionen, die wir bekommen haben auf die Recherche, vor allen Dingen, die wir zur Google News Initiative gemacht haben, von Leuten aus Redaktionen, war dann tatsächlich okay, die Nähe ist einfach groß. Gerade eine Journalistin hatte uns eben erzählt, sie wollte eigentlich einen Artikel drüber schreiben, auch sozusagen ja, Drittberichterstattung machen dann über unsere Recherche, hatte aber das Gefühl, dass sie bei der Chefredaktion damit nicht durchkommt, die aber, wie sie sagte, am gleichen Abend ein Treffen mit einem Google-Vertreter gehabt hat. So, von daher, also sobald sowas nur, auch wenn es sich vielleicht ganz anders erklären lässt in dem Fall, ich kann es ja nicht genau sagen, aber auch, dass wir nur in den Verdacht kommen, dass das passieren könnte, das schadet letztendlich ja auch dem höchsten Gute des Journalismus oder dem wichtigsten Gute des Journalismus, der Unabhängigkeit und der Glaubwürdigkeit an der Stelle.
Also sowohl der Wissenschaftsbereich als auch Universitäten und auch die Medien scheinen da in einer gewissen Gefahr zu stecken. Was wäre denn Ihr Ratschlag? Was sollen Journalisten, sollen Medienhäuser, sollen Universitäten, Wissenschaftseinrichtungen tun? Einfach auf das Geld verzichten?
Ja, also so bitter das ist an der Stelle, ich würde sagen, das Geld sollte man dann wirklich nicht nehmen an der Stelle. Dann müssen wir eher die Debatte darüber führen, okay, wie finanzieren wir eigentlich Qualitätsjournalismus in unserer digitalen Gesellschaft? Wie muss Forschung ausgestattet sein? Und wenn wir jetzt mal wieder die TU München angucken, das ist eine Exzellenzuniversität, die bekommt schon die besonderen Fördergelder des Bundes. Also von daher würde ich sagen, das die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit sowohl der Wissenschaft als auch des Journalismus an der Stelle ist ein zu wichtiges Gut, als dass man es für so ein paar Millionen Euro kompromittieren lassen könnte.
Ja, danke für diese Einschätzung und Informationen an Ingo Dachwitz. Sehr
gerne. Das war der Deutschlandfunk-Podcast vom 36C3 in Leipzig.